Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Die epidemische Notlage von nationaler Tragweite ist offiziell vorbei. Das bedeutet, der Bund kann für einige Corona-Auflagen zwar einen Rahmen vorgeben, umsetzen müssen die Länder die Regeln aber selbst. Vieles, was Bund und Länder gerade beschlossen haben, ist in Berlin schon seit einiger Zeit Alltag. 2G im Einzelhandel zum Beispiel oder 3G in öffentlichen Verkehrsmitteln. Anderes musste noch entschieden werden und das tat der Senat auf einer Sondersitzung. Was dabei herauskam, erklärt unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel.
Für den regierenden Bürgermeister Michael Müller ist das, was die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten verabredet haben, rundweg sinnvoll. Kein Wunder, bei vielem haben sich die Länder schließlich an Berlin orientiert. Vor allem eines aber ist Müller quasi als Überschrift wichtig.
Wir müssen Gefahren reduzieren, wo es nur geht, können aber nicht immer weiter Geimpfte, die sehr besonnen handeln, die sich und andere schützen, immer weiter Geimpfte einschränken. Das geht nicht.
Genau darauf gründen die neuen Corona-Beschränkungen. Wollen Geimpfte sich treffen, etwa zu Weihnachten, können sie das uneingeschränkt tun. Aber
so wie also geimpfte Menschen zusammen feiern wollen, zusammen Weihnachten verbringen wollen und es kommt ein Ungeimpfter dazu, reduziert sich sofort die mögliche Teilnehmerzahl auf 2 Haushalte.
Oder konkret, der eigene Haushalt darf sich nur noch mit maximal 2 weiteren Personen aus einem weiteren Haushalt treffen, nicht mitgezählt dabei Kinder unter 14 Jahren. Striktere Regeln, als es die Länder verabredet haben, gelten in Berlin künftig für Großveranstaltungen. Maximal 5.000 Teilnehmende dürfen es noch im Freien sein, 2.500 in Innenräumen. Beim Bund-Länder-Treffen war noch eine Obergrenze von 15.000 beschlossen worden, mit der Maßgabe, dass die Länder auch strenger sein dürfen. Müller sieht das geboten.
Weil wir nach wie vor ja sehen, dass das ganze Thema Mobilität und Kontakte jenseits der eigentlichen Veranstaltung eine große Rolle spielt. Und die müssen auch reduziert werden, diese Kontakte, wo es nur geht, eben auch im ÖPNV oder an der Würstchenbude.
Eine besondere Herausforderung wartet in den kommenden Tagen auf Clubs und Diskos. Eigentlich würde der Senat sie gern schließen angesichts des Infektionsgeschehens. Doch ob das rechtlich möglich ist, ist umstritten. Der Bund wird dafür erst in den kommenden Tagen den gesetzlichen Rahmen präzisieren. Weshalb der Senat nun übergangsweise allein das Tanzen verbiete, wie Senatskanzleichef Christian Gäbler erklärt.
Das heißt, Clubs und Diskotheken können weiterhin offen sein. Die sind ja meistens auch Gastronomiebetriebe zusätzlich. Aber es darf sozusagen nicht mehr getanzt werden.
Bekannt war, dass auf Weihnachtsmärkten künftig grundsätzlich die 2G-Regel eingehalten werden muss. Die neue Corona-Verordnung wird am Dienstag im Amtsblatt veröffentlicht, sodass die neuen Regeln ab Mittwoch gelten.
Die neuen Corona-Regeln für Berlin, Thorsten Gabriel war das, und wenn Sie alle Einzelheiten auch für Brandenburg nochmal ausführlich und trotzdem überschaubar nachlesen wollen, gehen Sie auf rbb24, da finden Sie das. Neben allen Kontaktbeschränkungen ist Impfen der Weg raus aus der Pandemie, heißt es immer wieder von Wissenschaft und Politik. Und ob es solche Aufrufe sind oder der immer stärker werdende Druck auf Ungeimpfte, die Zahl der Impfwilligen steigt langsam. Mit der Umsetzung gibt es allerdings noch erhebliche Probleme. In Karlshorst im Gebäude der Trabrennbahn hat nun ein neues Impfzentrum aufgemacht. Am Nachmittag hat sich das Gesundheitssenatorin Kalajdzic angesehen. Mit dabei war unsere Reporterin Helena Dähler.
Die weißen Stellwände und Impfkabinen sehen im neuen Impfzentrum in Karlshorst aus wie in allen anderen auch. Trotzdem sagt Gesundheitssenatorin Dile Kalajdzic sehr schön und schaut sich begeistert alles an. Bei einer Impfkabine schiebt sie den Vorhang zur Seite, stellt sich der Impfärztin und einem jungen Mann vor, der geimpft werden möchte, und fragt nach.
Ist es Ihre Auffrischungsimpfung?
Ja.
Ja, super. Und Ihre 5 Monate sind wahrscheinlich vorbei oder 6?
Genau.
Und haben Sie es auch schon woanders versucht, beim Arzt? Oder
ja,
haben Sie?
Ich habe tatsächlich einen Impftermin beim Arzt gehabt, am 22. Dezember, aber es ist mir zu gefährlich, weil ich nicht sicher bin, ob da noch Impfstoffe da sind. Deswegen habe ich die Gelegenheit ergriffen, mir hier einen Termin zu machen. Und naja, also ich werde den Termin natürlich absagen, den anderen, wenn ich den Peaks habe.
Klar, natürlich.
Mit Termin kommen am ersten Tag relativ wenig an. Die Schlange der Menschen ohne Termin ist sehr lang. Sie reicht bis nach draußen auf den Parkplatz. Es ist bitterkalt. Die Johanniter verteilen sehr süßen, heißen Tee, den die Wartenden in der Hand halten und untereinander ins Gespräch kommen darüber, wer warum hier in welcher Schlange steht. Das sagt ein junger Mann, der heute seine 2. Impfung kriegt.
Ohne Termin. tatsächlich. Aber ich habe ja auch schon in der Schlange um mich herum gehört, dass die Leute teilweise versucht haben, einen Termin zu ergattern. Denen gesagt wurde, dass man hier keine Termine bekommt, aber von gegenteiliger Seite vom Haus zum Beispiel behauptet würde, dass man Termine bekommen würde, beispielsweise. Also das ist so nicht so ganz klar, ja.
Verimpft wird in Karlshorst BioNTech und Moderna. Bis zum frühen Nachmittag etwa 400 Impfdosen. Bald sollen es 1000 pro Tag werden. Andrea Färber von den Johannitern hat den Überblick, wer wofür ansteht.
Es sind viele Boosterimpfungen natürlich, aber wir sehen auch in den letzten Tagen, dass die Anzahl der Erstimpfungen deutlich gestiegen ist und auch der Leute, die quasi zu diesen Impfstellen kommen, um sich erst impfen zu lassen.
Am späteren Nachmittag wird die Warteschlange draußen etwas kürzer. Vom Ablauf her gibt es ohne Zweifel noch so einiges zu optimieren. Der Bedarf, sich spontan impfen zu lassen, ist groß. Über die App lässt sich für die nächsten Tage offiziell auch gar kein Termin mehr buchen. Dort steht, aufgrund der hohen Nachfrage, ausgebucht.
Auch im neuen Impfzentrum in Karlshorst gibt es also noch einige Probleme. Unsere Reporterin Helena Dähler war das. Auch aus Brandenburg sind immer wieder Klagen zu hören, es gebe nicht genügend Impfstoff. Das Bundesgesundheitsministerium betont dagegen doch, es sei genügend da. Hakt es also vielleicht unterwegs? Wie kommt der Impfstoff eigentlich zu denen, die ihn brauchen? Inforadio-Reporterin Anna Hanke hat sich erkundigt.
Der Impfstoff wird im Zentrallager des Bundes bei der Bundeswehr gelagert. Da Woche für Woche mehrere Millionen Dosen an einzelne Arztpraxen bis hin zu Impfzentren ausgeliefert werden müssen, der Impfstoff zudem tiefgekühlt werden muss, dauert es 5 Tage von der Bestellung bis zur Auslieferung. Einmal die Woche, immer Dienstagmittag, kann der Impfstoff bestellt werden. In Brandenburg machen das zum Beispiel die Kommunen für die Impfstellen. In Berlin bestellt das Land die Dosen für die Impfzentren Messe und Tegel oder auch für die Impfstationen wie im Ringcenter oder im Alexa. Die niedergelassenen Ärzte bestellen direkt bei der Apotheke, von der sie auch sonst ihre Medikamente oder ihren Praxisbedarf beziehen. Auf der Seite der Kassenärztlichen Bundesvereinigung können Sie sehen, wie viel Impfstoff jede Praxis bestellen kann. Zurzeit sind das 30 Dosen BioNTech pro Ärztin oder Arzt. Moderna oder Johnson & Johnson können unbegrenzt geordert werden. Der Impfstoff wird dann über die Pharma-Großhändler an die Apotheken und später an die Praxen ausgeliefert. Montagnachmittag der Folgewoche stehen die bestellten Ampullen den Ärzten zur Verfügung. Dem Bundesgesundheitsministerium zufolge haben in der vergangenen Woche einige Impfzentren oder auch Arztpraxen einfach zu spät oder nicht korrekt bestellt und deshalb keinen Impfstoff abbekommen. Ein zweites Problem scheint zu sein, dass es zwar viel moderner Impfstoff gibt, die BioNTech-Dosen, auf die viele Menschen setzen, aber begrenzt sind.
Hätten wir das also auch mal geklärt. Informationen von Anna Hanke waren das. Der Wasserverband Strausberg-Erkner hat gerade erst angekündigt, dass der Verbrauch von Bürgern und Unternehmen rationiert werden soll, weil einfach nicht mehr genug Wasser vorhanden ist. Etwas weiter südlich in Brandenburg in Jenschwalde soll zugleich der Tagebaubetreiber LEAG deutlich mehr Grundwasser abpumpen als erlaubt und das seit Jahren. So lautet jedenfalls der Vorwurf der Deutschen Umwelthilfe und der Grünen Liga. Ihre Forderung, der Tagebau müsse sofort gestoppt werden. Und dazu haben sie einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht gestellt. Welche Chancen das hat und was dran ist an den Vorwürfen, hat RBB-Reporter Sascha Erler erfragt.
240 Milliarden Liter Grundwasser soll die LEAG seit 2017 unrechtmäßig abgepumpt haben. Das haben die Umweltverbände ausgerechnet.
Es hat sich summiert auf etwa das 6-fache Volumen des Müggelsees.
René Schuster von der Grünen Liga konnte die Dimensionen erst nicht fassen, als er die Zahlen gesehen hat.
Aber es ist tatsächlich die Aktenlage auch beim Bergamt.
Damit die LEAG den Tagebau betreiben kann, muss sie Grundwasser abpumpen, sonst läuft die Grube voll. Wie viel, das steht in der sogenannten wasserrechtlichen Erlaubnis und ist für jedes Jahr festgelegt, damit die umliegenden Moore und Seen nicht trockenlaufen. Das tun sie aber, haben Umweltverbände festgestellt und nachgeprüft. Seit 2017 liegt demnach der tatsächliche Verbrauch über dem genehmigten. Im Jahr 2020 zum Beispiel mit 114 Millionen Kubikmetern mehr als 3-mal so hoch.
Ja, das ist schon richtig. Das sind die Zahlen. Je nachdem, wie man die aufsummiert und wie man das zusammenfasst, kommt man auf diese Zahlen.
Bestätigt Sebastian Fritze, seit einem Jahr Präsident des Landesbergamtes. Warum in all den Jahren niemand aufgefallen ist, dass die Zahlen so auseinanderlaufen, kann er sich nicht erklären.
Es gibt immer das Problem, dass es geotechnische erforderliche Maßnahmen gibt, Wasser abzupumpen. Und es gibt halt alte Genehmigungen, die man halt mal hätte nachführen müssen.
Und das ist offensichtlich nicht passiert und so jetzt ein Fall für die Justiz. Wobei der Name Eilantrag ein wenig irreführt. Bergamt und Lehrk haben jetzt mehrere Wochen Zeit, eine Stellungnahme abzugeben. Erst dann entscheidet das Gericht. Erfahrungsgemäß aber auch nicht mehr in diesem Jahr. Und im Grunde ist es für den Grundwasserpegel egal, ob das Gericht den Tagebau stoppt, denn die Pumpen müssen weiterlaufen, sagt der Fachmann.
Solange dieses Loch, sage ich mal ganz salopp, existiert, muss ich den Wasserstand unten halten, um dieses Loch in der Geotechnik stabil zu halten.
Die LEAG will sich zu dem Thema übrigens nicht äußern und verweist auf das laufende Gerichtsverfahren.
Die LEAG soll deutlich mehr Grundwasser abpumpen als erlaubt und vereinbart, Sascha Erler war das. Der Inklusionspreis in Brandenburg wird jedes Jahr an engagierte Menschen vergeben, die dafür sorgen, dass andere Menschen, solche mit Behinderung, am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Gerade haben unter anderem drei Frauen den Preis bekommen, die in Michendorf einen Kegelverein leiten. Karin Barbie, Heide Radü und Rosemarie Schlegel. RBB-Reporter Martin Schmitz hat sie besucht.
Heide hat früher bei den deutschen Meisterschaften gekegelt. Heute trainiert die 81-Jährige jeden Dienstagabend etwa 10 Menschen mit Behinderung.
Ich bin ja nicht mehr die Jüngste, das macht uns wieder frisch.
Karin macht das Training schon seit fast 20 Jahren. Manchen Teilnehmern hätte Karin das Kegeln gar nicht zugetraut, wie zum Beispiel Stacy.
Der kam über den Platz hier rüber gestolpert, denkt, oh Gott, der soll kegeln können. Und der Junge ist einfach jetzt vorne mit in der Mitte und macht noch seine Liegestütze dabei.
Die Stehauf-Mentalität und die Zuneigung der behinderten Sportler hat Karin bei der Bewältigung ihrer eigenen Schicksalsschläge geholfen. Von ihnen hat sie gelernt,
einfach nicht aufzugeben, immer wieder neu anzufangen. Und ich sehe es an mir selber, ich habe immer wieder neu angefangen.
Leistung und Leichtigkeit, das passt zusammen, findet auch Rosemarie.
Ja, Jastin, klatsch mal, wunderbar.
Über jedes gute Ergebnis freuen die sich und wir freuen uns mit, weil es ja ein Ergebnis unserer Arbeit ist, ja?
Obwohl die drei Damen zur Corona-Risikogruppe gehören, haben sie das Training mit Hygienekonzept in den letzten Monaten weitestgehend weitergeführt. Der Inklusionspreis ist eine besondere Ehre für die drei Kegeldamen vom KC Purzelmann, wo nach Auszählung der Punkte sowieso alle Gewinner sind.
Die Nicole, wie schön, wieder den ersten Platz von hinten, ne?
Der Beitrag von RBB-Reporter Martin Schmitz aus Michendorf und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.